Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, herzlich willkommen im Landesmuseum Zürich. Mein Name ist Denise Tonella, ich bin die Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums und es ist wirklich eine große Freude für mich, Sie heute hier zu begrüßen, weil es ist das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass wir diese Diskussionsreihe wieder vor Ort hier im Auditorium des Landesmuseums durchführen können. Und dazu oder hinzu kommt noch, dass das Wetter heute prächtig schön ist, also umso mehr danke ich Ihnen für das Interesse an unserer Veranstaltung heute Abend. Ja, die Schweiz ist eines der reichsten und wettbewerbsfähigsten Länder der Welt. Und auch die Corona-Krise hat daran bisher nichts geändert. Manchmal scheint es uns, als sei diese Stellung unerschütterlich. Wir wissen zwar, dass die Schweiz lange eigentlich arm war und bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Auswanderungsland war. Das zeigt unsere Dauerausstellung zur Schweizer Geschichte. Der Bruder meines Großvaters im Tessin, der ist noch in den 1930er Jahren ausgewandert und ist dann so paradoxerweise als amerikanische Marine dann bei der Normandie während des Zweiten Weltkriegs gestorben. Also das war dann noch wirklich eine Realität damals im Tessin. Und heute, wenn wir daran denken, dass vielleicht irgendwann die Schweiz doch wieder ärmer werden könnte, das können wir uns kaum vorstellen. Das passt nicht auch in das Bild, das wir von der Schweiz haben. Und doch droht sich eben der wirtschaftliche Horizont etwas zu verdüstern. Unsere engen Beziehungen zur EU, also unserem wichtigsten, also mit Abstand wichtigsten Handelspartner, sind ungewiss. Die Erosion der Bilateralen fängt an zu kosten, also wie eine Studie von Avenir Suisse belegt. Dazu kommt die globale Mindeststeuer. Der OECD zielt auf Tiefsteuerländer wie die Schweiz und auch die Pläne der OECD, wonach nicht mehr der Sitz eines Unternehmens, sondern der entsprechende Markt entscheidend ist für die Besteuerung, dürfte die Schweiz stärker treffen als andere Länder. Sehr geehrtes Publikum, unsere Diskussionsreihe Schweiz, was nun, heute Abend mit dem Titel Werden wir ärmer, stellt Fragen an die Gegenwart und die Zukunft, hinterfragt tradierte Vorstellungen dessen, was die Schweiz ausmacht und blickt auch auf die Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Ich freue mich sehr auf die Diskussion heute Abend und übergebe sehr gerne jetzt das Wort an Mario Stäuble. Er ist Co-Chefredaktor des Tagesanzeigers und wird heute Abend die Diskussion moderieren. Er wird Ihnen auch gleich unsere Gäste vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen ganz anregenden Abend. Danke.
Am 29. April dieses Jahres passiert etwas Außergewöhnliches. Der mächtigste Mann der Welt, US-Präsident Joe Biden, betrat die Bühne des amerikanischen Kongressgebäudes in Washington und prangerte in seiner Rede zur Lage der Nation ein kleines Land an, nämlich die Schweiz. Er sagte, Zitat, 55 unserer größten Unternehmen zahlten 0% Steuern im letzten Jahr. Gleichzeitig machten sie über 40 Milliarden Profit. Viele Unternehmen vermeiden Steuern mit Hilfe von Steueroasen wie der Schweiz, Bermuda oder den Cayman Islands. Und sie profitieren von Steuerschlupflöchern und verschobenen Gewinnen. That is not right. So klang das da im April. Und es dauerte keine 3 Monate, bis in Venedig die Finanzminister der G20, der 20 mächtigsten Länder, eine globale Steuerreform ankündigten. Das Schlüsselelement davon war, einen Mindeststeuersatz auf globaler Ebene einzuführen, der bei 15% des Gewinns von Unternehmen liegen würde. Und in der Schweiz blinken seither die Alarmlampen, weil bei uns sind vielerorts in vielen Kantonen die Gewinnsteuern tiefer, liegen unter diesem Satz. Und die Frage ist nun, was bedeutet das für die Schweiz? Und Weshalb taucht plötzlich wieder diese Rhetorik auf? Das Ding von der Steueroase, das kommt einem so bekannt vor aus Zeiten, wo das Bankgeheimnis zur Debatte stand und schließlich fiel. Die Frage ist nun, stimmt es, was der US-Präsident sagt? Ist die Schweiz eine Steueroase? Haben wir da ein Problem? Was kommt da auf uns zu? Wankt gar das Erfolgsmodell Schweiz, das auch darauf basiert, dass wir einen attraktiven Wirtschaftsstandort sind für internationale Unternehmen? Diese Fragen wollen wir heute Abend diskutieren und ich freue mich extrem, zwei Gäste hier begrüßen zu dürfen, die mir helfen werden, dieses Gewirr zu entknoten und dieses Thema ein bisschen herunterzubrechen für mich und für Sie. Zu meiner Rechten sitzt Professorin Andrea Oppel. Sie stammt aus dem Baselbiet, sie hat in Basel studiert und doktoriert und habilitiert, wechselte dann an die Universität Luzern, wo sie Professorin ist. Frau Oppel, stimmt es, was Sie einst der Zentralschweiz am Sonntag gesagt haben? Sie haben gesagt, Sie hätten schon immer gerne Recht gehabt und hätten deswegen Jura studiert.
Ja, genau, da haben Sie gut recherchiert. So ist es in der Tat, also beziehungsweise Sie können dazu meinen Mann befragen, der wird Ihnen sicher bestätigen, dass ich auch sehr oft Recht bekomme, mindestens in meinen Augen. Herzlich willkommen.
Guten Abend, Frau Oppel. Zu meiner Linken Professor Aimo Brunetti, Ökonom, auch er stammt aus dem Baselbiet. Er hat mir gesagt, ein bisschen weniger vorhin führen wie Frau Oppel. Er studierte ebenfalls an der Uni Basel, doktorierte dort, begann dann eine akademische Karriere, wechselte dann aber zum Bund in die Abteilung, die wir heute SECO nennen, also das Staatssekretariat für Wirtschaft, wo er die Abteilung Wirtschaftspolitik leitete. Aber wir Journalisten, wir kennen ihn eigentlich unter dem Titel Chefökonom der Schweiz sozusagen, also der oberste ökonomische Berater der Bundesverwaltung. Er verließ dann aber 2013 wieder den Bundesdienst und wechselte an die Uni Bern, wo er seither als Volkswirt und Professor amtet. Herzlich willkommen. Und Sie haben uns gesagt, am Tagesanzeiger, dass Sie eigentlich Chemiker hätten werden wollen, dann aber handwerklich zu wenig geschickt gewesen seien.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich versuchte Biochemie zu studieren. Ich dachte, Basel ist gut in Biochemie, mache ich das. Und dann beim ersten Physikpraktikum habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Und habe dann andere Dinge probiert.
Und weshalb Volkswirtschaft?
Ja, ich habe dann zuerst noch Geschichte versucht und Englisch und dann Ökonomie. Und das hat mir am besten gefallen. Deshalb bin ich dort geblieben.
Genau. Und Herr Brunetti hat sich auch nach seinem Abgang vom Bund immer wieder in die Politik eingemischt. Er war zum Beispiel in einer Taskforce, die nach dem Zusammenbruch des Bankgeheimnisses den Standort des Finanzplatzes Schweiz auseinandergenommen hat und Empfehlungen abgegeben hat, wie sich die Schweiz aufstellen könnte in der Zukunft, wie sich der Finanzplatz aufstellen könnte. Und er war auch ein Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes, die sich darum den Bundesrat wissenschaftlich beraten hat rund um die Covid-19-Pandemie. Genau, lassen Sie uns diesen Konflikt nun auf den Grund gehen. Im Grunde genommen hat der Joe Biden in seiner Rede im April den internationalen Steuerwettbewerb angeprangert. Er hat gesagt, dieser Wettbewerb ist pervertiert, so geht das nicht weiter, wir müssen den stoppen. Und meine Frage an Herrn Brunetti wäre jetzt mal, ja, was ist dieser Steuerwettbewerb eigentlich überhaupt? Wie ist der entstanden? Wo kommt das her? Und ja, können Sie das uns einmal erläutern?
Im Prinzip ist die Steuern ist einer der Standortfaktoren, die relevant sind, wenn Unternehmen beschließen, wo sie ihre Betriebsstätten haben, wo sie produzieren möchten. Und die Steuern sind natürlich etwas, was die Wirtschaftspolitik wirklich verändern kann. Also die Wirtschaftspolitik kann die Steuern anpassen. Und da ist es zweifellos von den vielen Standortfaktoren, wir werden auch sicher noch andere sprechen, aber von den vielen Standortfaktoren ist das ein offensichtlicher, dass ein Unternehmen schaut, ja, wo zahle ich am meisten Steuern im Verhältnis zu dem, was ich an staatlichen Leistungen bekomme. Und deshalb ist da ein gewisser Wettbewerb. Der Wettbewerb hat positive Seite und negative Seite. Positive Seite ist, es zwingt den Staat, effizient zu sein, oder? Wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann fließen die Steuereinnahmen, dann muss man sich nicht verbessern wirklich. Das ist der Vorteil des Wettbewerbs. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass wenn Faktoren, die besteuert werden, sehr mobil sind und Kapitalanlagen können sehr mobil sein, dass man dann quasi einen Race to the Bottom hat, dass man quasi, dass jeder versucht, sie zu unterbieten. Am Schluss hat man praktisch keine Steuer, ist der Steuersatz praktisch bei Null. Das ist nicht passiert bei den Unternehmenssteuern. Also die Schweiz wurde da auch in falsche Kategorien reingetan, weil die haben zum Teil wirklich 0% Unternehmenssteuern. Die haben wir nicht in der Schweiz. Aber die Schweiz hat sehr tiefe Steuern und das ist das, was hier angeprangert wird.
Sie haben ein Race to the Bottom erwähnt. Können Sie das noch ein bisschen ausdeutschen?
Ja, es ist im Prinzip, oder wenn sich die Staaten überlegen, wir versuchen Unternehmen anzulocken, dann können sie verschiedene Dinge machen. Und eine Möglichkeit ist, dass sie die Steuern möglichst tief machen, damit es für die Unternehmen attraktiv ist, in dieses Land zu kommen und dort Arbeitsplätze zu schaffen, Technologien zu entwickeln und all diese Benefits zu haben, die man hat von der internationalen Konkurrenz. Und wenn das alle gleichzeitig machen und sehr aggressiv machen, dann geht es immer weiter runter, man startet irgendwo und das sieht man auch, die Unternehmenssteuer sind in den letzten Jahrzehnten konsequent immer gesunken. Die waren viel, viel höher, die Steuersätze, sind immer stärker gesunken und sind immer einheitlicher geworden. Und das spricht dafür, dass es da doch einen starken Wettbewerb gibt. Ob das schlecht ist oder gut, ist eine andere Frage, aber den Wettbewerb gibt es offensichtlich.
Ist denn nun die Schweiz eine Steueroase? Sie haben schon erwähnt, ja, wir sind da in falsche Schubladen versorgt worden, aber so ganz so einfach ist es ja nicht.
Also wir haben sehr tiefe Steuern im internationalen Vergleich, aber ich meine, Sie müssen etwas den Hintergrund des Ganzen sehen. Der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, seit der Finanzkrise sind die Staatsausgaben in sehr, sehr vielen Ländern gewaltig explodiert und die Staatsverschuldung angestiegen. In der Schweiz eben nicht.
Finanzkrise, Sie meinen 2007?
Genau, 2007, 2008, die Finanzkrise, da sind die Schuldenquoten praktisch aller Staaten sind sehr stark nach oben gegangen, die der Schweiz nicht. Die Schweiz hat sich, und das Gleiche passiert dann eigentlich wieder bei der Covid-Krise. Und es ist kein Zufall, dass die Schweiz oder dass die attraktiven Steuerstandorte gerade dann attackiert werden, wenn eben die Staaten verzweifelt nach Mitteln suchen. Und das ist das, was der Schweiz jetzt zum zweiten Mal passiert. Sie haben schon angesprochen, beim Bankgeheimnis war es genau das Gleiche, oder? Der automatische Informationsaustausch, der im Prinzip das steuerliche Bankgeheimnis für Ausländer in der Schweiz abgeschafft hat. Das war extremer Druck, der genau deshalb kam, weil man versuchte, dieses Steuersubstrat, das in der Schweiz ist, aus der Schweiz rauszukriegen. Und das ist jetzt eigentlich die Fortsetzung des Ganzen.
Mhm. Frau Opel, was sagen Sie, ist die Schweiz eine Steueroase?
Ja, ich glaube, das kann ich nur unterstützen, was hier mein Vorredner gesagt hat, oder? Die Bezeichnung Steueroase, die ist, würde ich meinen, heute sicher nicht mehr gerechtfertigt, aber es gab andere Zeiten, oder? Die Schweiz hat sich inzwischen den internationalen Spielregeln angepasst, was die Unternehmensbesteuerung anbelangt, aber auch eben was die Transparenz angeht. Wir haben inzwischen eben die Amtshilfe, den automatischen Informationsaustausch und es ist, glaube ich, nicht mehr gerechtfertigt, die Schweiz als Steueroase zu bezeichnen, aber ganz klar ist die Schweiz immer noch ein Tiefsteuerland, oder? Also wir haben üblicherweise Steuerbelastungen von Unternehmen so zwischen 10-13%. Und das liegt halt schon weit unter den Steuerbelastungen in anderen Staaten. Im OECD-Schnitt sind es ungefähr 25%, oder? USA 21%. Also man sieht, oder? Die Schweiz hat wirklich tiefe Steuern. Und das ist eben auch ein Dorn im Auge der großen Staaten, die sich das so nicht leisten können, oder so tiefe Steuern zu erheben.
Ganz so einfach ist es ja nicht. Also wenn ich zum Beispiel nach Schaffhausen gehe und da ein unauffälliges Haus mir anschaue, dann hat es da ein kleines Klingelschild und dann steht da Walmart. Und offenbar hat Walmart eine Gesellschaft in der Schweiz, die Milliarden Umsatz macht. Das sind ja genauso, und solche Beispiele gibt es im Tessin, solche Beispiele gibt es in Zug, solche Beispiele gibt es im Waadtland, in Nidwalden.
Genau, also Sie sprechen über die Briefkastendomizile, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Das ist tatsächlich ein Problem, das ist so, oder es ist nicht nur ein Problem der Schweiz, das muss man schon auch sagen, aber eben auch anderer Staaten. Aber es ist schon so, dass eben früher vor allem versucht wurde, Substrat quasi künstlich in Niedersteuer Staaten zu verschieben.
Können Sie noch kurz erklären, Substrat?
Ja, Gewinne. Gewinne, Unternehmensgewinne. Oder es wurde versucht, dort Gewinne anfallen zu lassen, wo sie wirklich tief besteuert werden, zum Beispiel in der Schweiz. Ja, aber die OECD hat ja auch hier schon Maßnahmen ergriffen. Also ich gehe davon aus, Sie haben das Wort auch schon gehört, BEPS, oder Base Erosion and Profit Shifting. Das Projekt hatte genau zum Ziel, solche künstlichen Gewinnverschiebungen zu vermeiden. Es ist so noch nicht einmal wirklich abgeschlossen. Also man sieht noch nicht einmal die Früchte quasi, die dieses Projekt tragen soll. Und schon kommt die nächste Reform. Also es fehlt hier auch etwas an der Geduld, einmal zu schauen, oder ob diese Probleme der Briefkastendomizile hier nicht doch gelöst worden sind. Also
okay. Ja. Sie hören, Frau Oppel kann... Es drückt schon ein bisschen die Meinung durch, was sie eigentlich denkt, zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Reformpaket. Mich würde, Herr Brunetti, noch Wunder nehmen, haben wir denn ein Imageproblem? Ist es einfach auf die Schweiz zu zeigen, weil wir früher halt der Bösewicht waren? Und jetzt kann man einfach dieses Klischee vom Zurich Banker oder vom Geneva Banker wieder beschwören, und auf uns zeigen? Oder also ist eine PR-Sache auch?
Also, oder wir waren sehr stark im Fokus wegen dem Bankgeheimnis, oder? Und ich kann sehr gut verstehen aus Sicht ausländischer Staaten, dass das als Problem gesehen wurde, dass, wenn man es jetzt mal ungeschminkt ausdrückt, die Schweiz ein System hatte, das die Steuerhinterziehung in anderen Ländern erleichterte. Das war wirklich etwas, das war... Muss ich aus heutiger Sicht sagen, das ist etwas, das musste die Schweiz ändern. Weil das ist letztlich so, wenn man so international exponiert ist, wenn man so stark mit anderen Ländern austauscht, dann kann man so ein Regime nicht langfristig aufrechterhalten. Mir war immer unwohl mit dem und ich war froh letztlich, dass wir zum automatischen, der automatische Informationsaustausch ist nicht effizient, aber es ist sicher besser als das, was wir vorher hatten. Und dort hatten wir, glaube ich, Sie können ja keinen Roman lesen, wo der Verbrecher sein Geld nicht in der Schweiz versteckt, oder? Und da ging es um das. Da ging es aber nicht um das, über das wir jetzt sprechen. Da ging es darum, dass die Schweiz direkt oder indirekt Halbkriminelle bis Kriminelle unterstützt hat, ihr Geld verstecken. Und um das geht es hier überhaupt nicht. Oder dieses Image sollten wir meines Erachtens zu Recht, sollten wir mit Selbstvertrauen hinstellen und sagen, es gibt keinen Grund mehr, dass wir diesen Vorwurf haben. Aber Sie haben natürlich recht, dass die Schweiz ist ein erfolgreiches Land, das auch Neid hervorruft, verständlicherweise. Und da ist es natürlich, dass man dann gleich weitermacht und sagt, der Standortfaktor, der passt uns übrigens auch nicht. Und ist auch unfair. Aber das ist eine ganz andere Kategorie aus meiner Sicht. Mhm.
Sie haben es jetzt schon angetönt, oder? Herr Biden hat gesagt, this is not right. Warum kommt Herr Biden genau jetzt? Sie sind da auch schon ein bisschen reingegangen, genau, mit der Finanzkrise und so, aber wahrscheinlich geht es auch darüber hinaus. Es hat sicher auch damit zu tun, dass Herr Biden ein Demokrat ist und kein Republikaner.
Ich glaube, es hat praktisch ausschließlich damit zu tun, dass jetzt mit der Covid-Krise nochmal die Staatsausgaben sehr stark gestiegen sind und Biden jetzt eigentlich ein Programm hat, wo er sehr, sehr viele Staatsausgaben in ganz kurzer Zeit umsetzen möchte. Mit vielen guten Ideen, das ist nicht grundsätzlich ein Problem, aber es ist einfach, er braucht Geld. Oder? Und deshalb ist jetzt der Moment, wo man solche Dinge, wo man das Gefühl hat, man macht niemanden in den USA weh und kann woanders Steuersubstrat, also Gewinne, und die man besteuern kann, ins Land bringen, das ist deshalb sehr, sehr attraktiv. Also für mich ist das ganz klar, das hängt zusammen mit der knappen Finanzlage, die im Moment in den USA herrscht. Übrigens hat Biden das ja noch nicht durch seinen Kongress durchgebracht, auch das ganze Regime, über das wir da sprechen.
Genau, das ist beschlossen, ist noch nichts, es steht im Raum. Treiber dieser ganzen Reform ist unter anderem die OECD, die Organisation für Zusammenarbeit in Europa. Was ist die OECD eigentlich?
Ja, ich bin da wirklich etwas traurig darüber, dass die OECD in der Schweiz inzwischen so ein schlechtes Image hat, weil ich habe ja lange beim Bund gearbeitet, wie Sie gesagt haben. Die OECD war für uns immer fantastisch. Die OECD ist im Prinzip ein Club der reichen Industrieländer, sagen wir es mal so, vereinfacht gesagt. Und es ist in erster Linie ein Think Tank. Und die Idee ist, dass man sich trifft, die Landesvertreter, und eigentlich aus seiner Praxis erzählt, wie man gewisse wirtschaftspolitische und andere Maßnahmen macht und voneinander lernt. Und das ist die OECD in allererster Linie. Leider ist sie jetzt mit dieser ganzen Steuergeschichte, ist sie verständlicherweise ist eine Bürokratie, die OECD, und eine Bürokratie möchte Einfluss haben. Und mit Think Tank hat man nicht so Einfluss, aber wenn man der globale Standardsetter werden kann, dann hat man Einfluss. Und da hat die OECD jetzt die G20 entdeckt, oder die G20, die nach der Finanzkrise gegründet wurde, die kein eigenes Sekretariat haben. Und die OECD jetzt in diesen Fragen sehr, sehr stark eigentlich das umsetzt, was die G20 gerne politisch portieren möchte. Und deshalb ist die OECD jetzt sehr stark in diesem Steuerbereich. Sie machen noch ganz viele andere Dinge, die wir alle gut und sinnvoll finden, aber in diesem Steuerbereich ist sie jetzt extrem aggressiv unterwegs.
Genau, vielleicht einfach noch aus juristischer Sicht, wenn ich das noch ergänzen kann, oder die OECD, oder was sie tun kann, ist Empfehlungen abzugeben. Sie kann politischen Druck ausüben. Sie arbeitet auch über letztlich dann Gruppendruck, oder? Aber was sie nicht kann, ist irgendwie, sie hat keine gesetzgebende Macht, oder sie kann der Schweiz keine Gesetze vorgeben. Das ist noch wichtig, oder? Zu wissen, es ist alles nur politischer Druck. Und eben, Sie haben es gesagt, es sind die Regierungen, es sind die Verwaltungen, die sich treffen. Das muss man schon auch noch sagen, oder? Es ist doch ein eher einseitig geprägtes Gebilde. Es ist nicht so klar, wie die Entscheidfindung passiert. Das Ganze ist relativ intransparent, oder? Es ist auch nicht so klar, wie eben andere Interessengruppen eingebunden werden, also zum Beispiel Wirtschaftsverbände oder die Wissenschaft, oder? Es ist nicht wie in der Schweiz ein Vernehmlassungsverfahren geordnet, sondern die Strukturen sind relativ intransparent und eben das Sagen haben die Regierungen, die Verwaltungen.
Und das ist alles so lange kein Problem, als sie nicht versuchen, Politik zu machen, oder? Diese ganzen, deshalb sage ich, die OECD ist eigentlich eine fantastische Einrichtung, weil man sehr viel voneinander lernen kann, oder? Und solange sie nicht selber Regeln zu setzen versucht, was sie ja nicht kann, wie Sie zu Recht sagen, aber wo sie versucht, Einfluss zu kriegen, ist das nicht so problematisch, dass sie nicht eine Vernehmlassung überall machen, sondern man macht einen Meinungsaustausch. Aber wenn sie natürlich in diese Richtung geht, dann sind all diese Nachteile, die Sie nennen, sind natürlich, muss man hervorheben.
Sie haben jetzt vor allem so von Machtpolitik gesprochen. Ja, die setzen einfach ihre Interessen durch, die müssen ihre Kassen füllen. Aber ist nicht auch ein Stück weit ein berechtigtes Anliegen, dass man sagt, wir müssen dieses Race to the Bottom eben stoppen, weil sonst die Staatskassen zu leer sind, weil wir in einen ungesunden Wettbewerb verfallen, wo wir unser Staatswesen nicht mehr finanzieren können, und wir müssen uns irgendwie einigen darauf, dass wir diesen Wettbewerb in einem einigermaßen kontrollierten Rahmen machen, und wenn da jemand immer wieder drunter geht, quasi das austrickst, dann beginnt die Spirale immer wieder von neuem zu drehen. Und dass man jetzt so einen Stopp setzt, das könnte man ja auch einfach mal richtig finden.
Nein, man hat einfach einen schwierigen Zielkonflikt, oder? Man hat einen Zielkonflikt, wo es nicht ganz klar ist, wo man richtig ist, oder? Der Zielkonflikt besteht darin, dass eigentlich Steuerwettbewerb eine sehr gute Sache ist, weil es zwingt die Regierungen, effizient zu sein. Aber wir haben dieses Race to the Bottom-Problem, nicht bei Arbeitskräften, die nicht so mobil sind, aber eben bei alles, was sehr mobil ist. Und deshalb bin ich absolut bei diesem Grundgedanken, dass man gewisse Grundregeln da machen muss. Eben, Sie haben das BEPS-Programm erwähnt. Oder? Da geht es genau darum, dass man die Gewinne nicht einfach in die Steuerparadiese verschiebt und ganz woanders produziert. Das sind alles sinnvolle, grundsätzlich sinnvolle Maßnahmen. Die Frage ist einfach, wie weit man gehen will. Das ist eine Abschätzungsfrage.
Was sagen Sie, Frau Opel?
Genau, also ich kann dem nur zustimmen. Also wir werden ja dann die einzelnen Maßnahmen, welche die OECD jetzt hier propagiert, noch genauer anschauen, oder? Und können dann die Vor- und Nachteile noch abwägen. Aber es ist ja auch innerhalb der Schweiz so, oder, dass der Steuerwettbewerb nicht einfach unkontrolliert laufen gelassen werden kann, oder? Das sehen wir auch innerhalb der Schweiz und kann es ein bisschen übertragen auf das Globale, oder? Wir haben einerseits den Finanzausgleich, und man kann auch sagen, die direkte Bundessteuer sei eine Art Mindeststeuer. Also Unternehmen zahlen 8,5% direkte Bundessteuer, oder? Also das ist schon ein Fixum. Und deswegen, also es braucht auch das Ausgleichende, das ist schon so. Und wir kommen auf diese zwei Säulen, welche die OECD propagiert, sicher noch genauer zu sprechen, aber auch die erste Säule, oder die betrifft die Digitalisierung. Das ist natürlich schon auch ein großes Thema. Die Welt hat sich entwickelt. Die Unternehmen sind digital geworden und dass die alten Besteuerungsgrundsätze halt nicht Schritt halten mit der Modernisierung oder der Wirtschaft, das ist auch ein Faktum. Also man muss sich da schon anpassen.
Jetzt vielleicht, bevor wir zu diesen Säulen kommen, können Sie, Herr Brunetti, noch ein Wort dazu sagen, wie wichtig ist denn für uns als Schweiz das Einkommen oder für unseren Schweizer Staat die Einkommen aus diesen Gewinnen von Unternehmen? Ist das für uns, wie relevant sind die für uns als Gemeinschaft?
Die sind ziemlich relevant, aber es ist sicher nicht die Mehrheit der Einnahmen. Also zum Beispiel bei den Bundessteuern, bei den Einkommenssteuern ist es etwa die Hälfte. Kommt von den Gewinnen. Wenn man die gesamten Einnahmen nimmt, dann ist es so 10-20%, würde ich mal schätzen. Ich habe es nicht genau nachgeschaut, aber es ist substanziell, aber es ist nicht der größte Teil der Einnahmen.
Okay, also wir reden hier davon, dass unser Staatswesen Einkommenskuchen der Schweiz ein großes Kuchenstück zur Debatte steht, oder? Sie sagen 10-20% des Kuchens.
Ja, es ist etwa in dieser Größenordnung. Okay. Bei den Bund ist es mehr als bei den Kantonen, aber es ist ja.
Genau. Okay. Und jetzt, Sie haben vorhin die erste Säule angesprochen, also was die jetzt wirklich wollen, was die einführen wollen. Und die erste Säule zielte eigentlich auf die digitale Wirtschaft. Also eigentlich ging es darum, Unternehmen wie Facebook in der Schweiz zu besteuern oder also global zu besteuern, die eigentlich irgendwo ein paar Programmierer haben, aber sonst eigentlich gar nirgends präsent sind.
Genau, also das ist eigentlich der Ursprung für diese erste Säule oder diese digitalen Unternehmen oder die digitalisierte Wirtschaft überhaupt. Die Grundsätze sind so, oder, dass man Unternehmen nur dort besteuern kann, wo sie auch Substanz haben, wo sie ihren Sitz haben oder wo sie eine Tochtergesellschaft haben, wo sie eine Betriebsstätte haben. Und bei den digitalen Unternehmen ist das Problem, dass sie eben digital arbeiten und dann keine lokale Verankerung haben, zum Beispiel in den Staaten, wo sie auch Umsätze generieren, oder? Und jetzt ist es einfach mit den althergebrachten Regeln nicht möglich, oder auf diese Digitalunternehmen zuzugreifen, anderswo als dort, wo sie ihren Sitz haben.
Also anders gesagt, Facebook hat in der Schweiz jede Menge Kunden, die ganz viel Werbung schalten, aber die müssen theoretisch niemand hier haben, weil das übers Internet funktioniert und eigentlich die Umsätze dann aus der Schweiz abfließen ins Mutterland von Facebook, in die USA und dann dort besteuert werden. So.
Ja, genau, im Prinzip, oder? Also ist es einfach so, dass die Schweiz ist jetzt nicht ein großer Absatzmarkt, oder die Schweiz ist ein kleiner Staat und es geht darum, oder, dass wirklich die Absatzmärkte auch etwas von diesem Steuerkuchen haben wollen.
Also dann Deutschland oder Frankreich.
Zum Beispiel, genau. Und jetzt ist es so, oder, dass die Idee war, dass man eben diese Steuerbefugnisse, dass man die neu verteilen will. Also wer darf am Steuerkuchen teilhaben? Und die Idee ist, dass man eben diese Steuerbefugnisse auch den Absatzmärkten zuteilt. Und man sieht es so vor, dass die Schweiz von dieser Neuverteilung nicht profitieren kann, oder? Die Schweiz ist eben kein großer Absatzmarkt. Und das ist der Ursprung, der Kern dieser ersten Säule. Das ist eben diese Umverteilung des Steuerkuchens. Und jetzt ist es aber schon so, da muss man wissen, dass hier waren schon auch die USA die treibende Kraft, oder? Im Visier sind die US-Digitalkonzerne, eben Google, Facebook, Amazon, Apple. Und die USA haben das dann gepusht dahin, oder, dass diese erste Säule eben nicht nur auf Digitalkonzerne beschränkt bleibt, sondern dass quasi alle großen globalen Unternehmen hier erfasst werden. Und damit halt eben nicht nur die USA verliert, oder, sondern dass es zu einer globalen Umverteilung kommt. Das ist die Idee dieser ersten Säule.
Und wenn ich es richtig verstehe, sind von den Schweizer Unternehmen mutmaßlich, wenn es wirklich so kommt, wären 3 betroffen. Ist das richtig?
Ja, so sieht es aus im Moment, oder? Die, Die OECD sagt, ja, es braucht einen Mindestumsatz von 20 Milliarden pro Jahr und eine Gewinnmarge von 10% und nur dann ist ein Unternehmen betroffen von dieser Umverteilung. Jetzt genannt werden klassischerweise die Pharmafirmen Roche und Novartis, dann auch Nestle. Das sind so die drei, die immer aufgezählt werden und dann gibt es noch ein paar Wackelkandidaten. Eben die Umsatzmarge ist eben auch noch entscheidend. Da muss man sagen, ja, im Moment, oder, schaut es so aus, als sei die Schweiz hier mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn man grundsätzlich einmal, man muss auch noch sagen, dass gewisse Bereiche ausgeklammert wurden, zum Beispiel die Banken, das ist natürlich zentral, und auch der Rohstoffhandel.
Also das, UBS, CS,
genau,
erwischt die sind, es nicht, Glencore genau, zum Beispiel erwischt es nicht.
Genau, so ist es. Also es gibt also gewisse Vorbehalte, aber das ist nur der erste Schritt. Oder das ist der erste Schritt. Die OECD hat schon angekündigt, dass sie in einem zweiten Schritt, so in ungefähr 7 Jahren dann, weitergehen wollen, oder? Und diese Umsatzschwelle herabsetzen wollen. Also man muss, oder das heißt so ein bisschen wehret den Anfängen, also ich weiß nicht, ob man sich gegen die verwehren kann, aber es ist klar, das ist der Start, es geht dann noch weiter.
Okay, jetzt auch nochmal, dass man das kurz nochmals runterbricht. Was Sie sagen, ist eigentlich, dass zum Beispiel Roche, das die Medikamente verkauft, dass Roche in Zukunft, wenn das durchkommt, nicht mehr nur in der Schweiz besteuert wird, sondern auch wenn sie in Frankreich oder Deutschland Medikamente verkaufen, dass dort stärker auch von dem Gewinn, der dort erzielt wird mit diesen verkauften Medikamenten, dass Deutschland einen Teil des Roche-Steuerkuchens für sich beanspruchen darf. So.
Genau, so ist es. Also die Details sind hier noch nicht bekannt, das muss man wissen, obschon die OECD ja möchte, dass die Reform schon in 2 Jahren wirksam wird, also extrem ambitioniert, oder? Weiß man aber noch nicht, wie genau die Umverteilung passieren soll, aber Fakt ist, dass die Roche ein Teil des Roche-Steuerkuchens geht an die Absatzstaaten, also die Schweiz verliert. Das ist klar, der Mechanismus, der vorgesehen ist.
Also was ich sehr unterstreichen würde, ist während den Anfängen. Oder? Ich glaube auch, dass so wie es jetzt vorgelegt wird, es ist noch sehr unklar, wäre das wahrscheinlich nicht so ein Problem. Aber wenn dann wirklich diese Umsatzschwelle gesenkt wird, ist das für erfolgreiche Exportnationen, wie die Schweiz eines ist, die sehr viel mehr exportiert als importiert, wäre das echt eine schlechte Entwicklung. Ich glaube, das wird am Schluss wird's vermutlich so kompliziert, dass ich hoffe, dass das nicht realisiert werden kann. Aber es ist dann wirklich diese erste Säule ist wirklich ein Umkehren der ganzen Philosophie der Steuererhebung. Und das darf man nicht unterschätzen. Der erste Schritt, der macht mir nicht so Sorgen. Aber wenn das weitergeht, da sollte die Schweiz schon Gegensteuer geben, soweit sie das natürlich kann. Und sie muss natürlich dann Allianzen bilden und so weiter. Weil es macht, grundsätzlich ist es einfach eine klare Benachteiligung von starken, exportstarken Nationen.
Genau, und immerhin, oder schaut es im Moment so aus, dass die USA offensichtlich eben dieser ersten Säule, also ob die durchkommt, das steht schon auch noch in den Sternen, oder? Weil eben die USA gehören auch zu den Verlierern wegen der Digitalkonzerne. Also jetzt muss man dann am Schluss schauen, oder welche Unternehmen eben ist noch im Werden, welche Unternehmen genau betroffen sind, aber die USA befürchten hier eben auch zu den Verlieren zu zählen und das macht die Sache schwierig, oder in den USA durchzubringen.
Aber wenn man das jetzt auch wieder umdreht und sagt, wir sind jetzt Brasilien und Roche oder Novartis verkaufen in unserem Staat extrem viele Medikamente, aber am Schluss sehen wir als Staat nichts davon. Sie sprechen von einer Umkehrung der Steuerphilosophie, wie meinen Sie das?
Ja, ich sehe nicht genau, also wenn wir Dinge verkaufen in Brasilien, dann nützt das den Brasilianern etwas, sonst würden sie das nicht kaufen. Also da muss man nicht noch einen zusätzlichen Steueranteil rüberschieben. Oder, natürlich, wenn sie dann Tochtergesellschaften haben, wenn sie da Vertriebsgesellschaften haben, die werden ja alle besteuert. Mhm. Es ist einfach die Frage, wenn wir aus der Schweiz heraus etwas exportieren und jemand freiwillig uns das abkauft, wieso sollten wir da Steuererträge rüberschieben?
Und können Sie damit etwas damit anfangen, dass man sagt, die ganzen Digitalkonzerne, die funktionieren vollkommen anders wie die bisherige Wirtschaft, die haben völlig andere Strukturen, die eben, die können aus Mountain View, California, die ganze Welt beliefern, in Anführungsstrichen. Ja. Ändert das irgendwas an der Lage?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein, Frau Obler hat es ja schon gesagt, das ist wirklich ein Game Changer. Aber da geht es natürlich im Moment um relativ wenig Unternehmen. Also der ganz große, es wäre einfach ein Problem, wenn eine Speziallösung, die jetzt dieses Problem angeht, quasi dann global angewendet würde. Da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund dafür.
Und die Gefahr, möchten Sie auch noch? Die Gefahr wäre dann, dass man sagt, das Schweizer Kuchenstück wird kleiner, weil andere Staaten diesen Teil des Kuchenstücks für sich beanspruchen.
Ja, und mit welchem Grund genau? Das ist mir nicht klar, mit welchem Grund.
Ja, vor allem, man muss schon sehen, die OECD hat vor wenigen Jahren noch gepredigt, dass die Besteuerung dort erfolgen soll, wo die Wertschöpfung passiert. Das ist der Hintergrund eigentlich dieses BEPS-Projekts, das ich vorhin erwähnt habe. Und es ist natürlich schon eben, da hat man sich auch darauf verständigt, Regeln eingeführt. Es war Konsens, dass das richtig ist, oder dass dort die Unternehmen ihre Gewinne versteuern sollen, wo sie Substanz haben, wo sie Wertschöpfung leisten. Und jetzt ein paar Jahre später, oder will man das Ganze eben umkehren. Also das ist schon wie soll ich sagen, die OECD rückt von dem ab, was sie vor wenigen Jahren noch gepredigt hat. Das lässt schon auch aufhorchen, was denn eben letztlich die Motivation wirklich hinter dem Ganzen sein mag.
Okay. Und die zweite Säule geht darauf hin, dass man sagt, 15%, oder? Also zum Beispiel in Zug zahlt heute ein Unternehmen, glaube ich, 11,9% Gewinnsteuern und die OECD sagt, oder die G20 oder diese Initiative sagt, 15% ist das Minimum. Wie soll das genau funktionieren?
Genau, also hier geht es klar darum, den Steuerwettbewerb zu drosseln, oder? Das ist eine Drosselungsmaßnahme. Und wir haben es ja vorhin gesagt, also die OECD kann der Schweiz nicht vorschreiben, die Unternehmen mindestens zu 15% zu besteuern. Sie hat keine Gesetzgebungsbefugnisse, deswegen kann sie das nicht. Jetzt hat sie einen Ausweg gefunden. Wie geschieht das? Das passiert indirekt. Die OECD hat Regeln erarbeitet, welche die Staaten umsetzen sollen. Und immer dann, wenn es um einen internationalen Konzern geht, dann sollen die Staaten quasi Gewinne nachbesteuern können, die anderswo in einem anderen Staat nicht zu mindestens 15% besteuert wurden. Ich muss das an einem Beispiel etwas veranschaulichen. Also wenn wir jetzt etwa einen Konzern in Deutschland haben. Deutschland, und Deutschland kennt diese Regeln oder hat sie umgesetzt. Und dieser deutsche Konzern, oder der hat in der Schweiz eine Tochtergesellschaft in einem Kanton. Und nehmen wir an, diese Tochtergesellschaft muss dort ihren Gewinn nur zu 10% versteuern. Jetzt kann Deutschland gestützt auf diese OECD-Regeln die Differenz, oder diese 5% bis zum Minimalsteuersatz in Deutschland einziehen. Und wenn die Schweiz jetzt nicht von sich aus die Steuer anhebt auf diese 15%, dann gehen diese 5% sozusagen einfach flöten. Oder dieses Substrat kann dann in unserem Beispiel der deutsche Staat einnehmen. Das ist also die Funktionsweise nicht direkt, oder, sondern indirekt. Über eine Art Hinzurechnung im Ausland, dass die Gewinne, die eben weniger als zu 15% besteuert werden, die werden dann in einem anderen Staat. Die Differenz wird in einem anderen Staat besteuert.
Das klingt für mich sehr komplex. Ist das Absicht, dass man das so kompliziert macht? Oder hat das damit zu tun, dass eben die OECD nichts entscheiden kann? Oder?
Ja. Ich glaube, es ist wirklich das, wie Frau Opel gesagt, die OECD sucht einen Trick, wie sie im Prinzip die Schweiz dazu zwingt, auf 15% zu kommen, das mal direkt zu sagen. Und das macht man, indem man sagt, wenn die Schweiz nicht 15%, dann die Differenz zwischen dem Schweizer Steuersatz und dem 15% kann das andere Land einziehen. Und dann hat die Schweiz null Interesse, nicht mindestens 15% zu verlangen. Das ist eine clevere Methode, eigentlich indirekt das zu erreichen.
Genau, also clever und auch ein Stück weit perfide, oder? Man kann sich dem eigentlich nicht entziehen. Also auch wenn die Schweiz sagt, wir machen da nicht mit, oder?
Ja, aber das haben wir ja eben genau nicht gesagt, sondern wir haben, also wir sind eines dieser 130 UNGRAD-Länder, die gesagt haben, doch, doch, da machen wir mit, wir sind da dabei. Wenn man Ueli Maurer zuhört, nicht mit wahnsinnig viel Begeisterung, aber auch nicht jetzt auch man auch nicht mit der roten Fahne.
Ja, eben, abseits stehen bringt nichts in diesem Fall, oder? Also die Strategie, also es ist so, oder man hat ohne jegliche Euphorie hier zugestimmt und auch unter Vorbehalten, aber die Schweiz hat zugestimmt. Eben, Gegenwehr ist hier ein Stück weit sinnlos und man hat auch gesagt, oder man möchte lieber konstruktiv bei der OECD mitarbeiten, statt hier einfach abseits zu stehen. Also man möchte sich einbringen und mitreden oder das eben konstruktiv dabei sein. Und das andere ist schon auch ein anderer Aspekt, das betrifft wieder diese erste Säule. Oder verschiedene Staaten haben angefangen, Digitalkonzerne irgendwie zu besteuern, also so Digitalsteuern einzuführen. Und man befürchtet hier einen Wildwuchs von nationalen Regelungen. Und die Konzerne in der Schweiz haben klar signalisiert, sie hätten lieber eine einheitliche Lösung, eine OECD-Lösung sozusagen, als dann zig verschiedene nationale Ansätze, weil das führt dann zu grosser Rechtsunsicherheit.
Wenn ich vielleicht noch ergänzen kann, vom Ersten, was gesagt wurde, dass wir mitarbeiten, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Oder als es um die Frage des Bankgeheimnisses ging, da war man in einer ähnlichen Ausgangslage.
Die Schweiz, da haben wir nicht mitgearbeitet, da haben wir gesagt,
genau, da haben wir im
die
Prinzip
werden sich
gesagt,
noch die Zähne an uns ausbeißen.
Genau, wir wollen der automatische Informationsaustausch kommt nicht in Frage. Wir sind OECD-Mitglied, die OECD muss im Prinzip einstimmig, also wir können da einfach ein Veto einlegen. Und das hat dazu geführt, dass der Druck immer größer wurde. Die Schweiz in den Gremien, obwohl sie viel beizutragen hat, gesagt, wir haben unser eigenes Modell, wir machen da nicht mit. Und dann relativ Hals über Kopf, als der Druck zu groß wurde, musste man nachgeben. Also da war ich relativ stark involviert über diese Expertengruppen, die Sie da angesprochen haben. Und dann hatte man also kaum mehr Zeit.
Sie gehörten zu jenen, die gesagt haben, so jetzt...
Ich war der Meinung, man hätte schon früher, weil es genau das passiert, dann konnte man kaum mehr sich einbringen in diese Entwicklung von etwas, was sowieso unaufhaltsam war und relativ klar war seit mindestens einem Jahr, dass man das nicht aufhalten kann. Ich glaube, aus denen hat man etwas gelernt.
Da. Genau, das wäre meine nächste Frage. Ist das jetzt auch eine bewusste Strategieänderung zu dem, was... Also rund ums Bankgeheimnis schon mal richtig in die Hosen gegangen ist?
Ich glaube schon, oder? Es ist einfach, wenn die Staatengemeinschaft so Druck macht, da kann ein so exportorientiertes Land wie die Schweiz, man kann in Schönheit sterben, aber das nützt nichts. Oder irgendwann muss man nachgeben, wenn man weiter zusammenarbeiten möchte mit diesen Ländern. Und ich glaube schon, dass das etwas nachwirkt. Also Ueli Maurer hat nicht nur nicht begeistert, sondern wenn man ihn gesehen hat, hat man gemerkt, dass er... das ein echt problematisch finde. Aber es ist halt in einer Abwägung, ist es besser, man macht mit.
Gibt es dann hier jetzt auch wieder so ein während den Anfängen-Ding? Also dass Sie sagen, ja, jetzt sind es noch 15%, aber irgendwann werden es dann mal 20 sein? Oder dass man auch hier dass es eine Schraube gibt, an der man dann drehen kann?
Ja, offensichtlich. Also ich glaube, das ist ziemlich absehbar. Das ist dann ein kleinerer Schritt, oder wenn man die 15% einmal hat, oder das ist dann der kleinere Schritt, dann diese 15% noch anzuheben. Also das ist natürlich eine große Gefahr. Schon 15% ist sehr viel. Also das drosselt schon erheblich. Oder wie soll ich sagen, das ist für die Schweiz schon ein großer Nachteil im Steuerwettbewerb. Wenn man noch höher geht, oder, dann kann man, dann verliert die Schweiz immer, also wie soll ich sagen, der Standortvorteil wird weitgehend ausgehöhlt dann. Man muss vielleicht noch etwas zu den 15% sagen, das ist vielleicht auch etwas technisch, oder wenn man jetzt so die Schweizer Kantone anschaut, dann sieht man, dass rund ein Drittel der Kantone einen Steuersatz hat von über 15%. Und jetzt könnte man versucht sein zu meinen, dass Unternehmen oder die in diesen Kantonen ihren Sitz haben, dass diese gewissermaßen aus dem Schneider sind, weil sie ja eine Steuerlast von 15% haben.
Das also zum Beispiel Zürich, oder?
Ja, zum Beispiel, genau. Und das ist eben auch ein Trugschluss, weil die OECD will diese 15% Mindeststeuer nicht auf dem Schweizer Gewinn zur Anwendung bringen, sondern auf einem sozusagen OECD-eigenen Gewinn. Also die OECD definiert dann auch noch, das ist jetzt auch noch nicht ausgereift, aber es ist auch so, dass die OECD hier festlegt, oder was ist der Gewinn, auf dem die 15% veranschlagt werden, und man erwartet eine viel größere Betroffenheit. Also es ist davon auszugehen, dass die Bemessungsgrundlage dann noch aufgebläht wird. Also eben auch diese ein Drittel der Kantone mit einem Satz von über 15% könnten durchaus betroffen sein, beziehungsweise Unternehmen, die dort ihren Sitz haben.
Und jetzt ist ja dann die Frage, wenn das jetzt so kommen würde, was heißt das für die Schweiz konkret? Welche Auswirkungen prognostizieren Sie? Es hat Aussage gegeben von, das wäre eine Katastrophe. Herr Maurer hat auch öffentlich gesagt, nein, das ist alles nicht ganz so schlimm, wir kriegen das in den Griff. Aber da gibt es eine riesige Spannbreite von Meinungen, wie massiv das die Schweiz treffen könnte.
Also eine Schwierigkeit ist, dass wir noch nicht ganz genau wissen, wie das dann umgesetzt wird. Aber ich würde auch eher die Einschätzung haben, dass es so, wie es jetzt möglicherweise umgesetzt wird, nicht wirklich eine Katastrophe ist. Die Schweiz hat noch sehr viele andere Standortvorteile. Oder es geht ja nicht darum, dass die Unternehmen, wenn das ein bisschen erhöht wird, dann aus der Schweiz rausgehen, oder? Sondern die haben noch viele andere Gründe, warum sie in der Schweiz sind. Aber es geht um Steuersubstrat oder eben Steuereinnahmen. Vor allem um die geht es, oder? Von den zwei Säulen würde ich Die erste Säule macht mir ehrlich gesagt mehr Sorgen als die zweite Säule, weil die erste Säule wirklich ein kompletter Shift, eine Veränderung ist, wie besteuert wird. Und wenn das ausgebaut wird, dann macht mir das mehr Sorgen, als wenn die 15% auf 17% erhöht werden, oder? Aber es ist insgesamt, ich meine, die Reaktion des Bundesrates war ja typisch, was der Bundesrat gesagt hat, oder das zeigt, in welche Richtung es geht. Der Bundesrat hat gesagt, wir akzeptieren das, zähneknirschend. Aber hat sofort einen Auftrag gegeben der Verwaltung, dass sie eine Vorlage macht, was könnte man jetzt an den Standortfaktoren sonst ändern, um das quasi zu kompensieren. Die Möglichkeit hat man natürlich, und das ist für die OECD die große Schwierigkeit, dass die Länder natürlich dann versuchen, um das etwas herumzubauen. Und das ist jetzt die Strategie, dass man versucht, Dinge zu machen, die quasi das ein bisschen kompensieren, der Nachteil, der daraus entsteht.
Also, möchtest du noch was ergänzen?
Okay. Nein, ich wollte nur sagen, dass mir eigentlich auch die zweite Säule Sorgen bereitet. Vor allem im Moment, oder, ist einfach die Betroffenheit viel größer. Wir haben es gehört, oder, die erste Säule, das Potenzial, oder was in ihr schlummert, das wissen wir, das ist natürlich kann ein Schreckensszenario sein, eben wenn der Anwendungsbereich ausgeweitet wird. Aber im Moment sind eben nur so eine Handvoll Konzerne betroffen. Von der zweiten Säule sind es dann im Moment so, wenn man das anschaut, etwa 200 Konzerne mit Sitz in der Schweiz und dann mehrere tausend Tochtergesellschaften von ausländischen Konzernen. Und diese Gesellschaften, diese Konzerne, oder, die verlieren den Steuervorteil, den sie im Moment haben. Die werden dann eine Steuerlast von mindestens 15% erfahren, auch wenn sie ihren Sitz in der Schweiz haben. Und diese Konzerne, oder, die werden sich überlegen, ob sie gewillt sind, neben den hohen Löhnen in der Schweiz dann auch noch die hohen Steuern zu zahlen. Oder? Also die zweite Säule bereitet mir tatsächlich auch gewisse Sorgen.
Also ich bin völlig einverstanden von dem, was, wenn es bei dem bleibt, bei der ersten Säule, dann ist die zweite Säule viel konkreter jetzt, glaube ich auch. Aber einfach das Schreckenspotenzial ist relativ groß bei der ersten Säule, wenn das weiterentwickelt wird.
Und was heißt denn das jetzt gilt denn das für alle Schweizer Unternehmen? Also wenn ich jetzt einen Schreinerbetrieb habe hier in Zürich oder eine Stromerbude oder ein Restaurant mit GmbH, wird meine Steuerrechnung steigen deswegen?
Nein, also das ist nicht so. Oder im Moment sind es eben doch noch groß international agierende Konzerne, und die OECD sagt im Moment, wir müssen immer über das sprechen, was wir wissen, dass es einen Mindestumsatz von 750 Millionen Euro braucht.
Okay, also KMU,
aber ich möchte noch etwas dazu sagen zur KMU-Thematik. Weil wir haben ja darüber gesprochen, Es wird Druck ausgeübt, indirekt über die auf die Staaten, ihre Steuern zu erhöhen. Oder über diese OECD-Hinzurechnungsregeln besteht der Druck für die Schweiz, oder die Unternehmenssteuern auf diese 15% anzuheben. Und wenn das so getan würde, oder dann wären natürlich die KMU auch betroffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da ist man im Moment dabei zu überlegen, wie kann man das verhindern. Steuererhöhung ist sinnvoll für diese betroffenen Konzerne, weil man ja sonst die Differenz einfach ans Ausland abgeben muss. Aber die Steuererhöhung sollte eben nicht auch die KMU betreffen. Und ja, hier wird darüber nachgedacht im Moment, auch in der Wissenschaft, oder kann man nicht Unternehmen ungleich besteuern, kann man nicht eine Steuererhöhung vorsehen, nur für eben die betroffenen Grossunternehmen, internationalen. Und also ich meine, es ist ein unbedingtes Muss, oder, dass man die inländischen KMU verschont, oder in diesem.
Sie sprechen ja wie eine Wirtschaftspolitikerin. Also,
Hört sich das so an?
Ja, genau, nein. Also das heißt, Ueli Maurer und seine Experten sind im Moment sich Gedanken daran am machen, ja, wie man das genau verhindern kann. Also wie es eben nicht passieren kann oder sollte, dass es meine Schreinerei erwischt.
Genau, also das ist, darüber denken wir in der Wissenschaft schon eine Zeit lang nach, oder das Thema beschäftigt, man hat es ja kommen sehen. Und ja, diese. Das ist ein Vorschlag, der im Raum steht, oder Steuererhöhung für die betroffenen Konzerne, aber eben nicht für die KMU. Wir sind aber juristisch da in schwierigen Themen, weil Thema Gleichbehandlung, oder wir haben dann eine Ungleichbehandlung. Die Großen werden höher besteuert als die KMU, und das ist einmal ein Thema, das ja angegangen werden muss, ja.
Ja, eben, ich meine, das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist natürlich eben, dass man dann Abgrenzungsprobleme, so, das ist immer schwierig, wenn man da die Leute, die Unternehmen unterschiedlich behandelt. Aber es könnte eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man bei anderen Abgaben eine Anpassung macht. Ich glaube, in diese Richtung wird auch überlegt. Ich meine, sagt man Sozialabgaben oder irgendetwas könnte man versuchen zu reduzieren. Im Moment hat das Finanzdepartement, habe ich überhaupt nichts gefunden, in welche Richtung sie denken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch überlegt, ob man, und das hat man auch bei diesem Einführung dieses BEPS, der Umsetzung in der Schweiz des BEPS, hat man da sogenannte Patentboxen eingeführt, wo man eben Innovationen ganz speziell behandelt. Derartige Modelle werden jetzt wahrscheinlich stärker.
Ja, Herr Maurer hat gesagt, ein Zauberer lasse sich nicht in den Zauberkasten schauen, bevor er gezaubert hat.
Also zu den Patentboxen muss man sagen, dass die OECD leider hier, da hat die Schweiz darauf gedrängt, oder dass man diese Patentboxen fortführen kann, auch mit dieser 15% Minimalsteuer. Das wurde aber von der OECD verhindert. Also da, ja, das hat man versucht. Aber natürlich ist man im Moment ja an einem da und dort dabei, das Steuersystem attraktiver gestalten zu wollen. Das ist nicht direkt, ja, aber ich weiß nicht direkt ausgelöst worden durch diese OECD-Reform, aber das sind in meinen Augen wichtige Maßnahmen, die man jetzt erst recht eigentlich ergreifen sollte. Ein Thema ist zum Beispiel die Abschaffung der Emissionsabgabe. Das ist ja, kommt im Frühjahr vors Volk. Und dann haben wir noch eine Reform bei der Verrechnungssteuer. Das ist eine ganz, in meinen Augen, die viel wichtigere Reform. Also man ist dabei, oder man sollte da wirklich, glaube ich, das Vertretbare tun, um fit zu bleiben im Steuerwettbewerb.
Ja, aber es geht ja nicht nur um den Steuerwettbewerb im engeren Sinn, sondern Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie sagen, die Schweiz hat viele andere Standortvorteile und haben die Schweiz auch ein bisschen gepriesen als sehr wettbewerbsfähiges Land. Man könnte jetzt auch ein bisschen, auch wir hier blinken auch ein paar Alarmlampen, oder? Also jetzt gerade das Verhältnis mit der EU ist im Moment schwierig. Wir sind ein sehr teurer Standort, das Land ist knapp, oder es ist nicht einfach zu einfach sich hier bereit zu machen, und andere Staaten sind aggressiv mit Subsidies, die geben großzügige Geschenke, um einen anzulocken. Können wir überhaupt mithalten als Schweiz?
Ja, also diese Frage, seit ich mich mit Wirtschaftspolitik befasse, kommt die immer wieder auf, diese Frage. Oder zuerst mal die Frage, warum ist die Schweiz überhaupt so erfolgreich und wie könnte man das, gegeben die verschlechterten Situationen, wie könnte man das halten? Was wir, ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen, oder? Wir haben gerade zwei extrem schwere Wirtschaftskrisen durchlaufen, mit der Finanzkrise vor etwas mehr als 10 Jahren und jetzt mit der Covid-Krise. Und die Schweiz ist beides mal relativ gut durch diese Krisen gekommen. Das zeigt letztlich, dass die Schweiz ein Rahmenbedingungen hat, die offensichtlich relativ widerstandsfähig sind. Und es gibt eben schon gute Gründe, dass es extrem attraktiv ist, in der Schweiz zu arbeiten, an die man vielleicht zuerst gar nicht denkt. Also wenn man mit Unternehmen spricht, was fast immer zuerst kommt, ist das schweizerische Arbeitsrecht. Die Art und Weise, wie der Schweizer Arbeitsmarkt reguliert ist. Oder in der Schweiz kann man jemanden entlassen. In vielen Ländern rund um uns herum ist es praktisch unmöglich, jemanden zu entlassen. Und das macht es natürlich extrem schwierig, dann wieder Leute anzustellen. Das Entlassen, das will man natürlich verhindern, aber wenn man nicht entlassen kann, dann ist es schwierig, dann wieder Leute anzustellen. Das heißt, die Schweiz hat einen relativ liberalen Arbeitsmarkt und gleichzeitig eine starke soziale Sicherheit. Sie hat eine Infrastruktur, die extrem gut ist. Sie hat ein Bildungssystem, das im internationalen Vergleich sehr, sehr gut ist. Sie hat sehr, sehr gute Universitäten. Es ist kein Zufall, dass sie bei diesen Wettbewerbsfähigkeitsindikatoren immer auf Platz 1 oder bis 2 oder 3 steckt, oder? Und deshalb ist, und was wir jetzt machen, ist eigentlich die Reaktion, die wir schon hatten, als wir beim EWR Nein gesagt haben. Jetzt, ich sehe das als großes Problem mit den Bilateralen, wie man jetzt reagiert auf diese Steuerattacken. Letztlich versucht man, die Schweiz weiter in anderen Bereichen möglichst stark fit zu machen, damit man diese Nachteile, die dort entstehen, kompensieren kann. Wenn Sie mich fragen, ist die Europafrage problematischer in den nächsten paar Jahren als die Frage mit diesen Steuern. Das, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, bei Europa sind wir an einem Punkt, wo ich die Alternativen nicht sehe. Beim EWR gab es die Alternative mit den Bilateralen. Wenn wir die Bilateralen nicht mehr wollen, dann sehe ich die Alternative nicht mehr. Oder? Und das da ist, für mich ist da wirklich die ganz große Herausforderung. Aber wir dürfen nicht vergessen, 80-90% der Rahmenbedingungen sind fantastisch im internationalen Vergleich. Sonst würden Unternehmen bei den hohen Kosten, die man in der Schweiz hat, nicht in der Schweiz produzieren.
Es fällt ja auf, dass die beiden Herausforderungen, die Sie angesprochen haben, sowohl die EU-Frage rund ums Rahmenabkommen und auch jetzt diese Steuerfrage, sind extrem technisch geworden, sind super komplex geworden. Es ist für Laien oder Nicht-Expertinnen und Experten in diesen Fachgebieten bisweilen kaum zu durchdringen. Wir haben es jetzt heute Abend, glaube ich, nicht schlecht geschafft, aber warum ist das so? Weshalb sind diese Konflikte so technokratisch geworden?
Ja, es geht, glaube ich, bei der Schweiz nicht darum, dass man die großen Linien besser macht, weil die großen Linien sind im internationalen Vergleich ausgezeichnet. Es geht eben dann um Entwicklungen in einzelnen Bereichen, wo es dann ums Detail geht und wo es dann relativ technisch wird. Die großen Linien zu ändern, das kann man leicht erklären, oder? Aber jetzt bei den Bilateralen, die Schwierigkeit an den Bilateralen ist, dass das viele Einzelverträge sind. Die große Linie wäre ein EWR oder EU-Beitritt. Das ist einfach, oder? Einfach zu vermitteln, zu verstehen. Wenn man das nicht will, und ich verstehe gut, dass die Schweiz ist ja gut gefahren mit dem, dann muss man eben dann in die einzelnen Gebiete reingehen und schauen, wo haben wir Probleme, und dann wird es sofort technisch und sehr, sehr komplex.
Wie sehen Sie das? Weshalb finden wir uns in solchen extrem technischen Auseinandersetzungen mit einer Organisation wie der OECD, wo man nicht mal genau versteht, wie die ihre eigene Meinung bildet?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber es wird natürlich, irgendwo hängt dann am Schluss schon, glaube ich, der Bürger ab, oder? Und das, ich weiß nicht, ob das auch ein Instrument der Machtpolitik ist, oder? Wenn man so komplexe Regelwerke installiert und durchsetzt, oder? Dann ist natürlich auch Gegenwehr schwierig, oder? Weil für Gegenwehr muss man die Materie verstehen und, ich habe keine gute Antwort auf diese Frage, muss ich sagen.
Hätten Sie einen Ratschlag an Ueli Maurer, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen sollte? Also halten Sie es für klug, wie wir das bis jetzt machen als Schweiz?
Ja, ich...
Oder sollten wir uns zusammen... Zum Beispiel Irland ist ja so, die sind auf den Barrikaden, die sagen, we won't do that, wir machen da nicht mit, und sie wehren sich. Die gehen quasi den Schweizer Weg vom Bankgeheimnis. weil sie, die haben auch ganz viele Sitze da in Dublin, wo halt internationale Unternehmen stationiert sind.
Nein, ich glaube schon, eben, dass man aus dieser Geschichte mit der Amtshilfe lernen muss und auch gelernt hat. Und ich glaube, es ist der richtige Weg, hier Kooperation anzustreben, eben mitzusprechen und versuchen, sich einzubringen, so gut wie auch immer möglich. Also ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz. Und das andere ist, dass man wirklich, und das tut man ja auch, also das wird schon umgesetzt, dass man darüber nachdenkt, oder welche alternativen Maßnahmen es gibt, um die Schweiz eben attraktiv zu halten. Eben, wir haben es gesehen, es gibt fiskalische Maßnahmen, es gibt Subventionen, und wir haben es ja gehört, das hat mich ein Stück weit auch beruhigt, oder, dass die vieles stimmt, oder, bei der Schweiz. Also wir dürfen dann auch getrost vielleicht in die Zukunft blicken. Was eben das Technische anbelangt, wir haben darüber gesprochen, da gibt es Reaktionsmöglichkeiten, da soll man einfach sorgfältig vorgehen, oder ich habe es versucht darzustellen, möglichst mit minimal invasiven Maßnahmen, die wirklich gezielt ansetzen, gezielt Gegenwehr bieten und nicht irgendwie da überschießend jetzt aktivistisch vorgehen. Und ich glaube, das tut man. Also man geht überlegt vor in dieser Situation.
Einverstanden.
Also ich bin grundsätzlich einverstanden. Allerdings finde ich schon, dass der Bund etwas mehr husten dürfte. Also man dürfte schon auch etwas mehr sagen, wir machen das jetzt, aber wir machen das eigentlich, finden wir, dass gewisse dieser Maßnahmen, dieser Entwicklungen aus den und den Gründen in die falsche Richtung gehen. Das dürfte man meines Erachtens sagen, insbesondere wenn man dann auch Koalitionspartner haben will, falls das weitergeht in Zukunft. Oder dass man grundsätzlich ist etwas die Gefahr, es ist fast so rübergekommen, oder? Der Ueli Maurer sagt, ja, ist im Prinzip okay. Das denkt er bestimmt nicht, dass das im Prinzip okay ist. Er sagt einfach, wir akzeptieren das und wir haben gelernt unsere Lektion, wir versuchen da jetzt mitzumachen. Aber für mich spricht nichts dagegen, dass man ganz klar sagt, dass das aus den und den Gründen in die falsche Richtung geht.
Also ich nehme das mal als Auftrag für des Tagesanzeigers entgegen, da nachzufragen, mal zu schauen, ob wir Herrn Maurer zum Husten bringen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Für mich war es ein hochinteressanter Abend. Es war ein nicht ganz einfache Ausgangslage, dieses Thema so herunterzubrechen. Ich hoffe, es ist uns gelungen und Sie hatten auch so viel Spaß wie wir hier auf der Bühne. Wir hoffen auch, Sie wieder mal an einer Dienstagsreihe zu sehen, hier im Landesmuseum. Ansonsten möchte ich Ihnen einen ganz schönen Abend wünschen und eine gute Heimreise und vielen Dank fürs Erscheinen. Danke.